Was bedeutet das für den Genesungserfolg der Patienten, wenn sie mit Assistenz von einem Roboter operiert wurden? Wie sieht das aus? Ist das besser?
Also wir sind natürlich erst in einer initialen Phase. Wir nennen das die klinische Einführungsphase. Insofern können wir noch nicht sagen, wie es aussieht nach 10 oder 15 Jahren. Was wir aber wissen, und das ist schon etabliert, ist, dass die Anwendung minimalinvasiver Verfahren ganz grundsätzlich für den Patienten eine Reihe von Vorteile bringt, die beim transplantierten Patienten umso mehr zum Tragen. Diese Vorteile sind zum Beispiel, dass man keinen chirurgischen Zugang hat. Also sie haben keinen chirurgischen Schnitt. Dieser Schnitt kann gerade unter Immunsuppression nach einer Transplantation einer Wundheilungsstörung entgegengehen, einer Infektion des Schnittes. Man hat nach einer offenen Operation eine Komplikation, die man ja sehr wohl kennt in der Transplantation einer Niere, das ist die Bildung einer Lymphozele. Also es bilden sich Flüssigkeitsansammlungen um die Niere. Das geschieht bei der robotischen Chirurgie nicht. Und der wichtigste Aspekt ist, dass der Haushalt des Körpers, also die ganzen Abläufe des Körpers, durch die minimale invasive Technik beim Transplantierten so gut wie nicht beeinflusst werden. Also es wird die Atmung nicht beeinflusst, der Kreislauf nicht oder viel weniger beeinflusst, sodass der Patient weniger den sogenannten postoperativen Komplikationen ausgesetzt ist. Damit meine ich zum Beispiel die Entstehung einer Thrombose, einer damit verbundenen Embolie, eine Lungenentzündung, eine Infektion und all diese Dinge.
Verstehe ich das richtig? Es gibt keinen offenen Schnitt?
Nein.
Dann macht man das mit Luft in den Bauch und ist
ja,
dann nur...
Genau. Wir machen einen kleinen Schnitt, der ist ungefähr 3 cm lang in Höhe des Nabels. Und über diesen Schnitt wird die Niere eingeführt, denn Sie müssen ja die Niere irgendwie einführen in den Körper. Und dann sind wir in der Lage, roboterassistiert, im Prinzip diese Niere komplett ohne Eröffnen des Bauchraumes an die Gefäße und den Harnleiter an die Blase anzuschließen. Ein weiterer Vorteil ist, der ist noch in der experimentellen Phase. Experimentell heißt nicht, dass wir Experimente machen. Experimentell heißt, dass man die Daten sammelt. Wir sind der Meinung, dass wenn man den Körper weniger belastet durch den Eingriff, ja, indem sie einfach das Trauma des Eingriffes geringer halten, weil sie ja keinen großen Schnitt in den Bauch machen müssen, dann hat man den Vorteil, dass das Immunsystem des Patienten weniger gestört wird und somit ist die Einstellung der Immunsuppression und letztlich die Behandlung medikamentös der ersten Tage und Wochen nach einer Transplantation, das ist ja die kritische Zeit, sage ich mal, wesentlich erleichtert. Also es hat auf der subjektiven Seite für den Patienten Vorteile, es hat auf der objektiven Seite für die Immunsuppression und das Management, das medikamentöse Management des frisch Transplantierten eine Besonderheit. Für die, die es machen, ist es eine Belastung, weil es natürlich eine sehr aufwendige Technik ist und Technologie. Bevor Sie eine Niere, das kann man sich ja vorstellen, robotisch transplantieren, müssen Sie natürlich die offene chirurgische Technik komplett perfekt beherrschen. Wenn Sie das umstellen müssen während der Operation, müssen Sie in der Lage sein, nach der alten Technik das auch zu machen, logischerweise. Es kann ja sein, dass es nicht geht mit dem Roboter aus vielen Gründen. Sie müssen dann die Laparoskopie beherrschen und Sie müssen die robotische Technik perfekt beherrschen. Denn wir machen das bei Lebensspenden und ich glaube, es ist selbstverständlich, dass bei Lebensspenden 2 Prinzipien gelten. Das erste Prinzip ist, der Schutz des Spenders steht an oberster Stelle. Man darf nichts tun, was das ohnehin schon vorhandene Belastungspotenzial beim Spender erhöht. Die OP ist ja da, die kann man nicht wegmachen, aber wenn man sie minimal invasiv macht, dann belastet man ihn weniger. Und das andere ist, dass der Erfolg dieser Maßnahme, das heißt, wenn ich durch eine Technik den Erfolg gefährde, indem ich ein Risiko eingehe, dann wäre das bei jeder Transplantation nicht vertretbar und bei einer Lebensspende erst recht.
Was kann denn ein Chirurg, was der Roboter nicht kann? Also es ist ja nicht so, dass die Arbeit jetzt komplett ersetzt werden kann, das haben Sie ja schon gesagt.
Den Roboter müssen Sie natürlich bedienen. Der Roboter ist ja nur eine, ich sage mal so, elektronisch-mechanische Hilfe. Sie müssen sich das so vorstellen, das ist so ein klein wenig wie, wenn Sie ein Auto haben mit ganz viel elektronischen Hilfen, mit ABS und Rückfahrkamera und Einparkhilfe und so weiter und so fort. Was kann der Roboter? Der Roboter kann durch Instrumente, die am Ende, also das Köpfchen der Instrumente, ist in fast jeder Richtung beliebig beweglich. Das bedeutet, dass wenn ich eine Ecke habe, in der ich früher nur durch eine ganz schwierige Bewegung meiner Hand zum Operieren erreichen konnte, kann das der Roboter besser. Er hat mehr Bewegungsgrade als meine Hand. Ein Beispiel: Wenn ich nähe, dann führe ich den Nadelhalter mit der Hand. Nach spätestens einer halben Drehung muss ich nachfassen. Ich kann ja nicht um meine Achse drehen. Das kann der Roboter aber zum Beispiel. Ne? Insofern können sie sehr, sehr genau nähen. Ein zweiter Aspekt ist, dass der Roboter zum Beispiel 3:1 reduziert. Also wenn ich eine Bewegung von 3 Millimetern mit meinen Fingern, der Roboter wird ja durch Joysticks bedient. Ja? Ich habe meine Finger in Joysticks quasi, in so Fingerlinge drin, und je nachdem, was ich mache, macht das der Roboter nach. Der Vorteil ist, dass wenn ich 3 mm Bewegung mache, reduziert mir der Roboter diese 3 mm auf 1 mm. Wenn Sie ganz fein operieren und Sie operieren unter einem Millimeter, sage ich mal, Bewegung, dann fangen Sie unwillkürlich an zu zittern. Das geht nicht anders. Wir sind ja für diese Feinmotorik unter einer bestimmten Grenze gar nicht ausgelegt. Der Roboter kann das. Also ich kann meine Bewegung bei 3 mm halten, das ermöglicht mir sehr genaues Operieren, ohne zu zittern, und der Roboter reduziert mir die Bewegung auf 1 mm. Parallel vergrößere ich das OP-Feld, also ich vergrößere das, was ich sehe, ich verfeinere meine Bewegung durch Verkleinerung und ich habe eine Ecke quasi, die ich erreichen kann, ohne mich akrobatisch im Prinzip umzustellen. Sie merken, das ist eigentlich in der Summe ein großer Vorteil.
Früher gab es mal, als die Anästhesie eingeführt wurde, hatte man Angst, dass etwas zwischen der Beziehung von Arzt und Patient ändern könnte. Und jetzt ist ja ein Roboter quasi eine neue Technologie in einem ähnlichen Bereich. Ändert das was zwischen Beziehung von Patient und Arzt?
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also das ist eine Maschine eigentlich. Es ist eine technische Hilfe. Sie müssen sich das so vorstellen wie ein Computer oder eine komplizierte Kaffeemaschine. Am Ende ist es ja nur das. Die Beziehung zwischen einem Patienten und einem Arzt spielt sich im OP am wenigsten ab, weil sie dort einen schlafenden Patienten vorfinden. Die Beziehung baut sich insbesondere in der Transplantation über einen langen vorgeschalteten Zeitraum auf. Der Patient ist meistens naturgemäß ein chronisch kranker Patient, der mit seiner Krankheit und den Umgang mit seiner Krankheit mit Ärzten leider Gottes viele Erfahrungen machen musste. Und in der Vorbereitung zur Lebensspende, wir machen ja nur das mit dem Roboter im Moment, in der intensiveren Phase der Vorbereitung zur Lebensspende, zur Nierentransplantation nach Lebensspende, da festigt sich die Beziehung zwischen Struktur, Transplantationszentrum, Arzt, Schwester, Patient und so weiter. Und sie leben die dann im OP natürlich emotional, das ist ganz klar. Eine Lebensspende bedeutet für uns immer noch eine Herausforderung und eine Besonderheit. Für mich, ich transplantiere seit über 40 Jahren, für mich immer noch eine Erfahrung, die mich emotional mitnimmt, muss man ganz offen so sagen. Aber in dem Moment, wo ich da arbeite, dann bin ich eigentlich voll konzentriert auf das, was ich machen muss. Dann spielt die Emotion keine Rolle, die schaltet man dann aus. Dann spielt eigentlich die operative Technik. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Jede Lebensspende, die hier durchgeführt wird, wird von mir persönlich gemacht. Warum? Weil ich das als eine Selbstverständlichkeit erachte, dass wenn ein Mensch einen Teil seines Körpers, ein Organ spendet, man ihm die höchste, ich sage mal, wenn ich jetzt Qualität sage, dann klingt das komisch, aber vielleicht ist es doch der richtige Ausdruck, zur Verfügung stellt. Ja? Denn es handelt sich um im Leben des Spenders und im Leben des Empfängers um eine einmalige, außerordentliche Angelegenheit. Und dann versteht sich von selbst, dass die Struktur dann auch für diese Einmaligkeit im Prinzip letztlich jemanden zur Verfügung stellt, der aufgrund der Erfahrung und aufgrund seiner operativen Kenntnisse, aber auch aufgrund der Verantwortung, die er trägt und übernimmt, eigentlich passend ist. Ja?
Das ist natürlich wichtig, auch sich sicher zu fühlen, wenn man bereit ist, einen Teil seines Körpers abzugeben.
Wenn jemanden operiert werden, den Sie eigentlich so gut wie nicht gesehen haben vorher, dann ist es in der Wahrnehmung und auch wahrscheinlich in der persönlichen Beziehung Arzt-Patient eigentlich etwas, was, ich würde jetzt vorsichtig sagen, verbesserungswürdig ist.
Könnte es sein, dass irgendwann die Operation nur von einem Roboter durchgeführt wird?
Nein, das funktioniert nicht. Das ist eine Überlegung, die man sofort ausradieren muss. Wir verwechseln umgangssprachlich die althergebrachte Idee des Roboters, den wir auch vom Fernsehen kennen. Das ist so ein kleines männchenähnliches Gerät, was dann den Boden sauber macht oder mir einen Kaffee ins Bett bringt oder solche Traumvorstellungen. Dann gibt es auch im Film und in der sonstigen im Film auch solche Gestalten. Nein, man nennt ihn Roboter. Es ist aber falsch. Wir sprechen von einer roboterassistierten Operation. Das heißt, wir verwenden Technologie, die unsere Ergebnisse verbessert. In der Radiologie ist es genauso. Sie verwenden Geräte, die hochqualitativ eine Auflösung bringen. Sie müssen sie aber richtig einstellen. In der Strahlentherapie ist es ja nicht so, dass der Strahlentherapeut die Strahlen selbst generiert, indem er irgendwo mit einem Mixer in der Hinterküche, sondern das macht ein hochkarätiges Gerät. Je hochkarätiger das Gerät ist, desto schwieriger ist die Einstellung dieses Gerätes. Okay, und die Bedienung dieses Gerätes. Dass der alleine was macht, das ist ausgeschlossen. Der macht gar nichts alleine.
Und Sie als Chirurg oder die Chirurgen brauchen sich keine Sorgen um
das Wegbrechen Ihrer... Nein, wir haben eher Sorge, dass wir Leute im ärztlichen und insbesondere im nichtärztlichen Bereich ausbilden können, weil die Ausbildung ist extrem kompliziert, sehr langwierig, sehr aufwendig. Es ist technisch extrem schwierig. Das heißt, die OP-Schwester ist heute keine OP-Schwester mehr. Das ist ein technisch versierter Assistent, weiblich oder männlich, sodass wir diskutieren, ob man für robotische Operationen, aber auch für andere hochtechnologisierte Eingriffe nicht eine Robotik-Nurse zum Beispiel. Also wir müssen die OP-Schwester ganz anders ausbilden, weil die Ausbildung beinhaltet auch, dass das Reparieren können nicht des Gerätes, aber das Programm stürzt ab. Das Ganze wird ja elektronisch gestützt. Wenn Sie jetzt im Prinzip, der Chirurg steht an der Konsole oder am Tisch, dann bleibt es nicht aus, dass die Schwester oder der Springer das Gerät resetten müssen. Dazu brauchen Sie eine ganz andere Ausbildung als die konventionelle Schwesternausbildung. Sie müssen eigentlich ein DV-Spezialist auch sein.
Beides.
Natürlich, klar. Wir entwickeln uns in der Medizin. Und je nach Entwicklung, und da sind wir eigentlich immer zu spät dran, das ist ja das Problem, und je nach Entwicklung einer Technologie, eines neuen Medikamentes, müssen wir sehen, dass wir parallel die Fähigkeiten von all den im medizinischen Bereich, also Ärzte, Schwestern, technisches Personal, mitentwickeln. Neue Technologien werden in der Radiologie, in der Chirurgie, in der Urologie, in der Transplantation, in allen Dingen heute quasi angewandt. Und dazu brauchen Sie eine spezielle Ausbildung. Das ist in Deutschland im Vergleich zum Ausland eigentlich defizitär. Wir sind in Deutschland im Vergleich zum Ausland, laufen wir hinterher.
Welches Ausland?
Schweiz zum Beispiel, die skandinavischen Länder, Italien selbst. Das heißt, wir haben Länder, in denen die Ausbildung der Pflege schon von Anfang an viel profunder und viel gezielter erfolgt, als wir es hier in Deutschland machen. Wir fangen jetzt an, aber Sie müssen nicht mit mir sprechen, um gehört zu haben, dass die Pflege in einem eklatanten Notstand sich befindet. Wir haben nicht nur das Problem, dass wir nicht qualifizierte Leute genug haben, weil wir sie nicht ausgebildet haben, sondern wir haben insgesamt zwischen 50.000 und 70.000 Schwestern zu wenig in Deutschland, weil man die Ausbildung der Leute vernachlässigt hat und weil man den Beruf zusehends unattraktiv gemacht hat. Der Beruf ist wirtschaftlich für die Person, die es ausübt, unattraktiv. Die Dienste, die Schichten, die Rolle, die Aufstiegsmöglichkeiten, die Entwicklungsmöglichkeiten, die Perspektiven sind eigentlich sträflich vernachlässigt worden. Die wenigen guten Schwestern, die wir haben, wir haben wenige Schwestern, die ausnahmslos gut sind, muss man ganz offen sagen. Die opfern sich auf, übernehmen zusätzliche Schichten mit dem Endergebnis, dass sie natürlich einen hohen Krankenstand haben, weil die einfach daran, ich sage es mal frech, kaputt gehen. Wir haben in der Pflege einen extrem hohen Krankenstand, weil es naturgegeben ist, dass wenn Sie einen Menschen über Gebühr strapazieren und zu stark belasten, der Mensch irgendwann mal nicht mehr kann.
Und das wäre auch nicht mit einem Roboter in der Pflege zu beheben, sondern man braucht einfach mehr Personal und attraktivere.
Man braucht attraktivere Arbeitsbedingungen, man braucht Entwicklungsperspektiven, man braucht besser ausgebildetes Personal. Denn auf der einen Seite können Sie mit automatisierten Abläufen vielleicht einen ganz kleinen Bereich verbessern. Aber dafür gibt es selbst in der Pflege so viel neue Entwicklungen, verstehen Sie, und so viel Zusätzliches. Wir fangen mit Dokumentationsgeschichten an und hören auf mit differenzierte Wundpflege, differenzierte Schwesternbereiche, wie zum Beispiel die Stomaschwester, die Dialyseschwester, die Intensivschwester, die Palliativschwester, die onkologische Schwester. All diese Bereiche fangen wir an, jetzt zu entwickeln. Aber diese Bereiche sind ja teilweise 20, 30, 40 Jahre alt. Also Palliativmedizin ist nicht gestern Morgen erfunden worden. Und Schmerztherapie genauso wenig. Aber Sie brauchen für diese Bereiche, wie man sich gut vorstellen kann, eine spezialisierte Schwester.